Ja, wir haben gesungen, dass der Herr uns näher ist, wenn wir durchs finstere Tal wandeln. Und wir lesen im Jesaja 42, wie auch der Herr ein Leidensweg, am Herrn, Herr Jesus, ein Leidensweg vorausgesagt worden ist, wo er aber dabei keinen Aufschrei gemacht hat und der Weg einfach stumm gegangen ist. Ja, wir möchten uns ausrichten auf das Abendmahl, auch in Erinnerung an das, was der Herr Jesus für uns zu tun hat. Ich möchte mit uns aufschlagen, Jesaja 42. Ich lese Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat, und die Inseln werden auf seine Lehre warten. So spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lass ich es euch hören. Ja, wir dürfen uns bewusst sein, dass ja, wir die Blinden gewesen sind, denen die Augen dürfen geöffnet werden, dass wir die Gebundenen gewesen sind, die in der Finsternis gesessen sind, wo aber das Licht haben dürfen sehen, weil der Herr uns offenbart worden ist. Ja, wir möchten eine kurze Zeit von der Stille haben, damit wir auch dürfen uns an das denken, wie der Herr uns auch befreit hat aus dieser Gebundenheit, aus dieser Finsternis, wie er uns ans Licht geführt hat. Und ja, ihm einfach auch bringen, was uns noch auf dem Herzen ist. Ich möchte die Zeit uns geben, einfach auch, um in der Stille an das zu gedenken.
Ich muss noch gerade einen Zettel rein tun. Bei mir ist Jesaja 42, wo der Richard die herrliche Stelle hat gelesen über die gewaltige Prophetie über den Messias, über den Knecht Gottes, der sein erstes Kommen, sein Dienst auf der Erde an den Menschen so herrlich angekündigt wird. Darum wird er ja auch mein Knecht, der Knecht des Herrn genannt. Und immer wenn wir eine Prophetie finden über sein zweites Kommen, was wir ja durchaus auch finden im Alten Testament, wird er nicht mehr Knecht des Herrn, sondern Herr genannt. Weil er wird bis im Zweiten wiederkommen, mit einem ganz anderen Auftrag und Absicht kommen als beim ersten Mal. Aber wie herrlich zu wissen, wie er dient hat. Er ist nicht gekommen und hat Rebellion gemacht, aufgeschaut auf den Gassen und Widerstand organisiert oder irgendeine Demonstration. Er hat kein Aufhebens gemacht und hat einfach den Menschen gedient. Hat sie geliebt, hat sie gesegnet, hat sie geheilt, aber hat sie eindringlich aufgefordert, Buss zu tun und umzukehren zum himmlischen Vater. Von dem wollen wir heute auch noch ein bisschen hören. Ich möchte noch beten zum Anfang. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, für das Buch von der Bibel, das wir dürfen haben, das so außergewöhnlich ist. Es gibt auf der ganzen Welt, der ganzen Menschheitsgeschichte, nicht annähernd irgendein Vergleich zu deinem Wort, das du hast aufschreiben, Herr. Hunderte von Jahren im Voraus hast du dich feinen Details schon vorausgesagt, prophezeit. Und das beweist, dass dein Wort in allem Recht hat. An all den erfüllten Prophetien, Herr. Dass man deine Kleider hat verteilt. Aber dein Untergewand, das in einem Stück ist durchgewoben war, das so wertvoll war zur damaligen Zeit, dass man da werde zu loswerfen. Und all die Details haben sich genauso erfüllt, weil du alles weißt, weil du der allmächtige, allwissend Gott bist. Vor dir gibt es keine Zeit, bei dir ist Ewigkeit, Herr. Und wir danken dir, dass wir dich dürfen kennen, dass wir dein Wort dürfen haben. Und was würde es aber, was nützt ein Mensch, der von dir nichts wissen will, die Bibel? Sie nützt ihm nichts, weil er nichts versteht daraus. Wir dürfen den Geist Gottes haben, wir dürfen bitten darum, dass er uns in die Tiefe von deinem Wort immer tiefer führt. Wir loben und preisen dich da dafür, Herr, und wir dich bitten, dass du auch heute Morgen dies mit deinem klaren, deutlichen Licht auch in unsere Herzen hineinleuchtest und uns lässt verstehen, wer du bist, und uns lässt verstehen, wo wir stehen vor dir und was du wettest von uns, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Ja, wir sind an diesem Thema bereit für die Entrückung. Wir möchten heute einen zweiten Teil dazu hören. Wir haben das letzte Mal damit begonnen, weil der Herr Jesus beendet ja seine Ölbergrede mit diesem eindringlichen Aufruf an uns, an die Gläubigen, dass wir vorbereitet sein sollen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir jeden Moment ihn erwarten sollen, weil die Entrückung sehr nahe ist. Seine Erlösung, den Moment, wo wir dem allem, was geschehen soll, entfliehen dürfen, durch das, dass er uns zu sich holt und zu sich nimmt. Aber wir wissen nicht wann. Wir sollen jeden Moment bereit sein dafür. Ich möchte lesen einige Verse nur auszugsweise aus dem letzten Teil der Ölbergrede in Lukas 21. Ich lese Verse 28, 31 und dann 34 bis 36. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er, also dieser Tag, über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Mit diesem Tag ist der Zorn Gottes die letzten 7 Jahre dieser Weltzeit gemeint. Darum, schließt der andere Herr, darum wacht jederzeit und bittet, oder man könnte übersetzen, darum wacht nun zu aller Zeit betend, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Erster Thessalonicher Brief sagt uns, dass wir entrissen werden. Hier steht, dass wir entfliehen dürfen. Entrissen, harpazo, entrückt werden. In diesem Moment, wenn er kommt in die Wolken und seine Kinder, seine Braut zu sich ruft. Wer etwas tiefer schaut, die Menschen haben ja die Angewohnheit, dass sie zufrieden sind, wenn sie eine Fassade sehen. Und dann denken sie, da steht alles drauf, genau so ist es. Und so gut wie jede Fassade in dieser Welt lügt, dahinter steht eine andere Realität. Das ist eine große Tragik, gerade in der Zeit, in der wir leben, dass die allermeisten Menschen einfach zufrieden sind mit einer mit Lügen bepackten Fassade. Gar nicht dahinter sehen wollen. Aber wir dürfen tiefer schauen. So wie wir auch in erster Linie in die Tiefe des Wortes Gottes schauen dürfen. Darum haben wir auch wache Sinne. Ein echtes Kind Gottes hat wache Sinne für das, was wirklich Realität ist. Weil wir sind ja aufgefordert, haben wir gehört auch von Richard, nüchtern zu sein. Und nüchtern sein bedeutet auch, realistisch zu sein. Die Realität zu erkennen und sehen zu wollen. Und darum können wir nicht anders als, wenn wir Bibelleser sind, wenn wir das Wort studieren, wenn wir es lieben, wenn wir unseren Herrn lieben, dann müssen wir realisieren, wie sehr diese Weltzeit, dieses Zeitalter auf sein Ende zurast. Die Ereignisse überschlagen sich richtiggehend. Und gemeint ist der Zeitabschnitt, der auf sein Ende zurast, der Zeitabschnitt der Prophetie Daniels. Er hat die ja ungefähr im Jahr 550 vor Christus gegeben. Mehr als 2500 Jahre zurücklegend. Hat er diese Prophetie weitergegeben, wie das Ende sich noch entwickeln wird, wie die Menschheit sich, was noch sein wird, dass noch vier Weltreiche sein werden. Das, wo er selber darunter lebte, und wobei mit dem beginnend und noch weitere drei. Wobei das vierte Weltreich dann am Ende dieses vierten Weltreiches dieses jetzige Zeitalter zu enden gehen wird. Und bildhaft hat er das dargestellt oder beschrieben durch den Geist Gottes als diese vier Tiere. Wir wissen, das erste, der Löwe mit den Adlerflügeln, Babylon, dieses gewaltige Reich, 605 bis ca. 539 vor Christus, also irgendwo rund 70 Jahre. Das war ein kurzes. Und dann hat er das zweite Tier gesehen, einen gefräßigen Bären, der nur auf einer Seite aufgerichtet war, weil es stellte bildlich das Medo-Persische Reich dar. Der eine Teil war schwächer als der andere. 539 bis 333, ungefähr 200 Jahre. Dann sah er das dritte Tier, den Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen. Griechenland, das griechische Reich, begonnen mit einem fulminanten Start mit Alexander dem Großen und dann zerfallen in vier Teile, 333 bis etwa 64 vor Christus, 270 Jahre. Und dann das vierte Tier, das vierte Reich, darüber haben wir schon viel gesprochen, das römische Reich zu Beginn und heute nennen wir es besser das imperialistische Reich, dieses vierte Tier, außergewöhnlich anders als jedes andere. Schon daran sehen wir es, wie lange es schon dauert, dieses vierte Tier, dieses vierte Reich. Es ist immer noch nicht zu Ende. Es geht tatsächlich auf seinen Höhepunkt erst zu. Jedes Reich, das untergeht, beginnt eine Entwicklung zum Negativen über oft lange Zeit, bis es schließlich untergegangen ist. Bei diesem Reich ist es nicht so, weil es so ganz anders ist als alles, was diese Welt je gesehen hat. Seinen Höhepunkt wird es in den allerletzten Jahren seines Bestehens haben. Seinen Höhepunkt an Bosheit, an Kontrolle, an Intensität. Kurz vor seinem Ende. Und es wird beendet werden vom Messias selber. Bis dann eben das neue Zeitalter anbrechen wird. Das Reich des Messias Jesus Christus auf dieser Erde. Das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Es wird eine lange Zeit auf dieser Erde Frieden und Gerechtigkeit herrschen, wie das nie, auch nur annähernd in der Menschheitsgeschichte der Fall war. Und sehr viele prophetische Informationen über dieses messianische Friedensreich finden wir ja bei den Propheten im Alten Testament. Detaillierte Informationen, wie es sein wird im Reich des Messias. Interessant ist, dass bei Daniel nur gesagt wird, dass es kommen wird. Aber keine weiteren Details zum messianischen Reich. Umso mehr über die Zeit eben vorher. Darum ist der Prophet Daniel auch so wertvoll für uns. Und in den prophetischen Abschnitten des Neuen Testamentes, da finden wir nun sehr, sehr spärliche Angaben über das messianische Reich. Weil das Alte Testament schon so viel darüber berichtet hat. Aber eine Information, die wir nirgends sonst finden, finden wir. Es wird 1000 Jahre bestehen. Und dann kommt der Übergang in die Ewigkeit. Auch das eine sehr wertvolle Information. Aber wir finden in den prophetischen Abschnitten des Neuen Testamentes umso mehr darüber, wie die jetzige Weltzeit zu Ende gehen wird. Wie wichtig ist das für uns? Wir finden umso mehr Angaben über das Gericht Gottes, welches nämlich diese Weltzeit beenden wird. Und entsprechend ernsthaft und eindringlich werden die Menschen gewarnt und gewarnt und gerufen zu Buße und Umkehr, gewarnt vor diesem schrecklichen Ende, welches diese Zeit nehmen wird. Eine Aneinanderreihung von schrecklichen Katastrophen. Es ist sehr kurzsichtig und unweise, irgendwie sich Hoffnungen zu machen, es kommt dann doch nicht so schlimm. Wenn solche kleine Details die Bibel prophetisch voraussagt und es hat sich bis ins letzte Detail erfüllt, wie wir das gerade bei Tod des Herrn und die Kreuzigung und so weiter sehen. Wie sollten wir annehmen, nur ein Strichlein werde fehlen von all dem, was der Herr über das Ende unserer Zeit prophezeit hat. Und das Neue Testament hat noch eine weitere ganz wichtige Aufgabe. Es zeigt sehr eindringlich, dass die ewige Verlorenheit, die ewige Gottesferne, die Hölle oder der Feuersee, wie es in Offenbarung genannt wird, dass sie genauso real ist wie die Luft, die wir atmen. Die unsichtbare Welt ist genauso real wie alles, was wir sehen. Und das Neue Testament macht deutlich, wie sehr Gott die Menschen liebt und niemandem wünscht, dass er oder sie dort landet. Dort, wo nämlich der Satan enden wird. Die Schrift sagt, dass der Feuersee für den Satan und seine Dämonen geschaffen wurde und nicht für die Menschen. Weil die Menschen haben die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren. Wer das nicht tut, wer dem Vater der Lüge weiter folgt, der wird mitgerissen und wird dort die Ewigkeit verbringen. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb hat Gott einen Heilsweg gebahnt. Einen Weg, wie der Mensch aus dem Reich der Finsternis herausgerettet werden kann. Aus der Verlorenheit herausgerettet werden kann. Ganz einfach sagt uns das ja das Johannesevangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott, der Sohn, ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. Christus hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben empfangen dürfen. Er hat sich selber als Strafe für unsere Sünde hat er sich hingegeben, hat unsere Strafe auf sich genommen, freiwillig ist er diesen Weg gegangen, von dem Richard uns auch gelesen hat. An meiner Stelle. Jeder Mensch ist ein Sünder und der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt der Römerbrief. Und Christus hat diesen eigentlich für mich bestimmten Tod, weil es der Lohn meiner Sünde ist, auf sich genommen, damit ich frei ausgehe, damit ich das Kleid der Gerechtigkeit bekomme von meinem Herrn. Jetzt möchte ich noch einmal eben Jesaja 42 aufschlagen. Es ist so tragisch, was beschrieben wird hier im Vers 7, wie sehr das auf die Menschen zutrifft. Da wird gesagt vom Messias, dass er gekommen ist, um die Augen der Blinden zu öffnen, um die Gebundenen aus dem Gefängnis zu führen und aus dem Kerker diejenigen, welche in der Finsternis sitzen. Und die Menschen sind blind für die Botschaft des Evangeliums. Und die Menschen sind gebunden. Sie sitzen im Kerker der Finsternis. Und sie wollen es nicht wahrhaben. Aber Gott, ich bin so froh, dass Gott sagt, dem Aufrichtigen lässt Gott es gelingen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott zu suchen, sich aufzumachen, wie der verlorene Sohn, und zu sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Ob er mich vielleicht annimmt. Und mich vor ihm niederwerfen, meine Schuld bekennen. Und er hat es getan. Und der Vater hat ihn von Weitem gesehen, ist ihm entgegengelaufen, hat ihn in die Arme genommen und hat ihm gesagt, du bist jetzt mein Sohn. Ich vergebe dir alles, was du gegen mich getan hast. Jeder Mensch hat diese Möglichkeit. Aber darum zitiere ich diese Stelle. Die Augen der Menschen sind blind. Eben, sie sind befriedigt, wenn sie eine Fassade sehen. Wollen gar nicht dahinter schauen, was wirklich geistlich gesehen die Realität ist. Und so ist das Neue Testament ein lauter Ruf an jeden Menschen, vor Gott zu kapitulieren. Sich ihm zu unterwerfen, Buße zu tun, das heißt umzukehren, sich zu bekehren zu Gott und an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Darunter versteht die Bibel auch, mein Leben ihm zu übergeben. Die Hoheit, die Autorität über mein Leben ihm zu übergeben. Er soll mein Herr sein. Und das Neue Testament macht deutlich, dass es keinen anderen Weg gibt, aus der ewigen Verdammnis gerettet zu werden und ein Kind Gottes zu werden. Johannes 14,6 sagt Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich kann euch sagen, das ist der Stein des Anstoßes in dieser Welt, die oft eine sehr religiöse Welt ist. Der Stein des Anstoßes, diese Ausschließlichkeit Jesu Christi. Die Welt erhebt sich gegen diese Aussage. Viele in dieser Welt, gerade Gutmenschen, die auch so gut sind und so viele gute Werke tun. Was brauche ich? Jesus, Gott soll mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich bin doch gut. Und sie täuschen sich so schwer. Sie sind blind und sitzen im Gefängnis ihrer versteckten Sünde, die sie nicht wahrhaben wollen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Nur durch seine Bezahlung unserer Schuld am Kreuz können wir vor Gott gerecht werden. Gott weiß, wie schrecklich das Ende der jetzigen Welt wird. Und er hat alles getan, dass die Menschen gerettet werden können. Er hat tatsächlich eine Arche bereitet. Wir wissen ja, wie oft, dass unsere Zeit mit der Zeit Noahs verglichen wird. Und da war eine Arche, alle Menschen, Noah predigte ihnen 100 Jahre, dass sie Buße und umkehren sollen zu Gott. Und da war eine Arche, jeder, der will, der umkehrt, kann eingehen und gerettet werden. Und genauso haben wir heute diese Arche. Und es ist die Person Jesus Christus. Er ist unsere Arche. Wir müssen nicht unter den Zorn Gottes geraten und in Ewigkeit von ihm weg verdammt sein, in der Verlorenheit. Es gibt eine Arche und die heißt Jesus Christus. Und als Kinder Gottes dürfen wir wissen, er wird uns erretten vor diesem kommenden Zorn, vor diesen letzten 7 Jahren. Der Herr Jesus wird kommen, um die Seinen aus dieser Welt herauszureißen, eben zu entrücken, bevor die letzten 7 Jahre der Zorn Gottes über diese Welt hereinbricht. So haben wir ja das 3-mal gelesen, jetzt dort im Lukas 21, wenn aber dies anfängt zu geschehen, im Vers 28 oder im Vers 31, wenn ihr seht, dass dies geschieht, oder im Vers 36, bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen. Mit dies haben wir auch jetzt schon oft besprochen, wird eben da, ist das gemeint, die angekündigten und beschriebenen Wehen, die immer intensiver werden und die ohne Zweifel anzeigen, dass der Zorn Gottes kurz vor dem Hereinbrechen über diese Welt sich befindet. Und gemeint ist der Höhepunkt eben der Machenschaften des vierten Tieres. Wie können wir all dies so deutlich beobachten? Wir sehen, dass dies alles kommt, nicht wahr? Wir können es wahrnehmen, wie sich die Entwicklungen auf das Ende hin überstürzen. Aber ich bin so erschrocken darüber, zu realisieren, wie wenige Menschen es sehen, wie wenige es wissen wollen und sogar wie wenige, die sich Christen nennen, die sogar in irgendeine Gemeinde gehen, in eine freikirchliche Gemeinde, die sich Christen denken. Und sie sehen es nicht, was gerade geschieht. Sie realisieren es nicht. Und wir wissen, es bringt einfach nichts. Weil viele wollen es nicht sehen. Sie hoffen innerlich, es gibt irgendwie noch ein Leben für mich auf dieser Erde. Es gibt noch irgendeinen Ausweg. Es gibt noch eine Erleichterung. Aber wir wissen, es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und die Realität zu verweigern. Darum ist dieses Seid nüchtern so wichtig. Seid doch realistisch. Erkennt doch die Zeichen der Zeit. Und so vieles spricht dafür, dass wir zu der letzten Generation von Gläubigen gehören. Und spätestens jetzt muss es den Gläubigen doch klar werden, dass ihre oberste Priorität darin besteht, die Wiederkunft ihres Herrn zu erwarten. Damit zu rechnen, dass er jeden Moment zur Entrückung der Seinen kommen kann. Das ist die Realität. Unsere Erlösung ist sehr nahe. Und deshalb möchte ich noch etwas bei diesem letzten Teil der Ölbergrede bleiben. Wie aktuell sind doch diese Verse 34 bis 36. Habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, der Rausch dieser Welt, und durch Trunkenheit und durch Sorgen des Bios, des Lebens, des biologischen, irdischen Lebens ist gemeint. Und jener Tag unerwartet, unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht, sagt Christus uns, den Jüngern damals, aber uns erst recht, die wir zu dieser letzten Generation mit großer Wahrscheinlichkeit gehören. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Damit wollen wir uns noch etwas weiter beschäftigen, auch das nächste Mal, was das bedeutet. Darum wacht, betet jederzeit, dass ihr gewürdigt werdet, dem zu entfliehen. Diese Stelle und andere Stellen im Neuen Testament machen klar, dass es Voraussetzungen gibt, um vom Herrn entrückt herausgerissen zu werden aus dieser sich anbahnenden Katastrophe und vor dem Herrn Jesus stehen zu dürfen. Es stellen sich hier wichtige Fragen. Möchtest du bereit sein für die Entrückung, für die Wiederkunft des Herrn? Das ist eine ernsthaft gemeinte Frage an mein Herz, an dein Herz. Möchten wir bereit sein? Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir bereit sein können für die Entrückung. Dass wir die mit einem aufrichtigen Ja, Herr, ich möchte bereit sein, beantworten können. Und dann die logische Frage daraus, wenn ich das möchte, ja, wie steht es jetzt mit mir? Bin ich jetzt bereit für die Entrückung? Wer ist bereit? Diese Frage soll uns noch etwas beschäftigen. Der Herr Jesus hat ja die Jünger schon einmal im Lukas-Evangelium dringlich dazu aufgerufen, sich vorzubereiten. Das ist hier in der Ölbergrede nicht das erste Mal, dass er so ernsthaft mit ihnen spricht über das Bereitsein. Wenn wir lesen in Lukas 12, Vers 35, da hat er ihnen gesagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter sollen brennen. Wir wissen, die langen, weiten Gewänder im Orient damals, wenn jemand aufbrach, sich aufmachte, sei es auf eine Reise oder zur Arbeit, was auch immer, da nahm er den Gurt. Der Gürtel ist das Zeichen, ich bin bereit zu gehen, zu arbeiten. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter sollen brennen. Ein Hinweis, dass der Abmarsch in der Dämmerung oder in der Finsternis oder in der Nacht sein wird, könnte man schließen. Wie auch immer. Es wird ja auf der ganzen Welt werden die Christen gerufen. Eure Lichter sollen brennen. Das erinnert uns doch sofort an die 10 Jungfrauen, die alle ihre Lampen bei sich hatten und die wahrscheinlich schon eine Weile gebrannt hatten. Und dann schliefen sie ein und die Lampen erlöschten. Das Öl war zu Ende in der Lampe. Und die klugen Jungfrauen hatten ein Ölgefäß bei sich, konnten auffüllen im entscheidenden Moment, als es hieß, steht auf, wacht auf, der Bräutigam kommt. Und die 5 törichten, unklugen Jungfrauen, eingebildet, sie wussten schon, was sie machten, offenbar. Sie hatten kein Öl in ihren Gefäßen. Das Gefäß, oft ein Bild für unser Leben, unseren Leib. Unser Leib ist ein Gefäß des Heiligen Geistes. Und der Geist ein Bild für das Öl, oder das Öl ein Bild für den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist Gottes. Unser Leben soll gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Später möchten wir noch mehr darüber reden, was das bedeutet. Nicht heute, aber ein andermal, so der Herr Gnade gibt dazu. Eure Lenden sollen umgürtet sein, eure Lichter sollen brennen. Und seid menschengleich, sagt er dann weiter, die ihren Herrn erwarten, wenn er wegen der Hochzeit oder aus Gründen der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Und noch Vers 40. Darum, sagt Christus zusammenfassend, seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Bereit sein, seid bereit. Wenn er ihnen das zuspricht, sie auffordert, heißt doch das nichts anderes, als dass ich selber verantwortlich bin, bereit zu sein. Dass ich den Herrn erwarte, ihn auch wirklich aufrichtig zu erwarten, ist eine dieser Voraussetzungen, um bereit zu sein für die Entrückung. Wir haben das letzte Mal den Vers Hebräer 9, 28 gelesen, wo steht, der Herr Jesus kommt zurück. Er wird kommen zur Entrückung der Seinigen, aber er wird kommen für diejenigen, die auf ihn warten. Wenn der Herr kommt, um seine Braut zu rufen, kommt er nicht für die, die gar nicht bereit sind. Diejenigen, die auf ihn warten, die ihn gar nicht erwarten. Darum diese Frage, will ich bereit sein? Will ich dem Herrn begegnen? Will ich, dass er wiederkommt? Das ist eine ernsthafte Frage. Er kommt für die, die auf ihn warten. Und dieses griechische Wort warten dort ist ja ganz ein viel stärkeres als einfach warten. Das apektechomai. Das heißt so viel wie sehnsüchtig, Ausschau halten, herbeisehnen. Er kommt für die, die ihn herbeisehnen. Das ist diese Grundvoraussetzung zur Bereitschaft. Ja, Herr, ich will bereit sein und ich erwarte den Herrn. Diese Erwartungshaltung haben wir ja angedeutet in Lukas 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter. Das ist genau die Erwartungshaltung. Wir richten uns ab. In all dem, was wir sehen, was geschieht in dieser Welt, wie sich diese Machenschaften der totalen Oberhand des vierten Tieres, dieses schrecklichen Regimes, das angekündigt ist kurz vor der Wiederkunft Christi, wenn wir das beobachten, so ist doch das Beste, was wir tun können, uns aufrichten und unsere Häupter erheben und vor allem von nirgends anderem irgendeine Hilfe oder einen Ausweg erwarten, als von dem Herrn, der unsere Erlösung ist in Person. Er allein ist unsere Hoffnung. Er allein ist unsere Zuversicht. Nach ihm halten wir Ausschau. Und ich möchte dich jetzt wieder so eine Frage stellen. Niemand ist mir Rechenschaft schuldig zur Beantwortung dieser Frage, dass ihr das richtig versteht. Ich stelle mir diese Fragen selber, aber wir sind ihm Rechenschaft schuldig über diese Fragen. Zum Beispiel, will ich bereit sein überhaupt? Oder hier, wenn ich diese Erwartungshaltung haben soll, mich erheben, nach ihm Ausschau halten. Wie wirkt sich diese Haltung denn ganz praktisch in meinem momentanen Alltag aus? Nehmen wir diese Frage doch mit. Wie wirkt sich das in meinem ganz normalen Alltag aus? Erhebt euch, richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Hat das irgendeinen Einfluss auf deinen, auf meinen Alltag? Oder anders gefragt, nach was halte ich Ausschau? Auch das ganz ernst gemeinte Frage. Nach was in deinem Alltag hältst du denn Ausschau? Und was unternimmst du, um dieses, wonach du Ausschau hältst, zu erreichen? Mach dir Gedanken darüber. Nach was halte ich eigentlich in meinem ganz normalen Alltag Ausschau? Das heißt so viel, was mache ich für Pläne? Was habe ich für eine Perspektive auf diese kurzfristige Zukunft oder langfristige Zukunft? Die Verse, Zeit ist fortgeschritten, ich mache nicht mehr lange. Aber diese Verse 34 bis 36 und andere Stellen im Neuen Testament, sie wollen uns aufrütteln. Nicht um uns zu belästigen, sondern zu unserem Besten. Christus will uns aufrütteln, hier und heute. Wir haben ja im letzten Teil die Gleichung aufgestellt. Erwartung plus Wachsamkeit gleich Bereitschaft. Und dieser Gleichung wollen wir noch etwas weiter nachgehen. Wir haben von der Erwartung jetzt gerade gesprochen. Grundvoraussetzung, dass wir bereit sein können für die Entrückung. Und die Wachsamkeit ist die zweite unabdingbare Voraussetzung, um bereit zu sein für die Entrückung. Das, so beginnt Vers 34, habt Acht auf euch selbst. Das meint Wachsamkeit. Oder Vers 36, darum wacht oder seid wachsam. Und wir werden sehen, dass das Thema Wachsamkeit viele Gesichtspunkte des geistlichen Lebens eines Gläubigen beinhaltet. Und darum ist es mir so wichtig, noch etwas weiter darüber zu reden und das Wort Gottes zu befragen. Zusammenfassend kann man sagen, bei der Wachsamkeit, da geht es um mein Herz und um dein Herz. Es geht um unser Innerstes. Ich will in Wahrheit aufrichtig den Zustand meines Herzens aus Gottes Sicht kennen. Das beinhaltet Wachsamkeit. Haben wir das gehört? Ich will in Wahrheit den Zustand meines Herzens aus der Sicht Gottes kennen. Ich will zulassen, dass Gott, der Herr, mein Herz ausleuchtet. Nicht, weil er nicht jederzeit vollständig jeden kleinsten Gedanken meines Herzens kennen würde, ins Tiefste hineinblicken würde. Nein, ich will, dass Gott, der Herr, mein Herz auch ausleuchtet, so dass ich selber meinen Herzenszustand erkenne. Meinen wahren geistlichen Zustand vor Gott. Und wir realisieren sofort, das kann schmerzhaft sein. Aber es ist überaus heilsam. Es geht um nichts weniger als um die geforderte Wachsamkeit. Acht zu haben auf sich selber und um darum bereit zu sein für die Entrückung. Es ist sehr ernst, das ist mir bewusst. Aber Gott ist so gnädig und gütig und hilft uns. Und ich kann euch sagen, er macht uns bereit für die Entrückung. Er. Aber dazu müssen wir die Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel die der Wachsamkeit. Dass wir wissen wollen, wie unser Herzenszustand aus der Sicht Gottes wirklich ist. Ich kann das nicht genügend betonen, dass es bei diesem Thema Wachsamkeit um unser Herz geht. Es geht nicht primär um irgendwelche Äußerlichkeiten in unserem Leben. Nicht um das, was wir leisten und arbeiten, vielleicht für andere oder sogar für Gott. Es geht nicht um das. Es geht nicht um unser Wissen oder Können oder Nicht-Können. Es geht um unser Innerstes, um unseren Herzenszustand. Das ist gemeint mit habe Acht auf dich selbst, auf dein Herz. Vers 34. Sei wachsam. Wie sieht es aus in deinem Herzen? Wie denkst du über dich selber? Wer hat das Sagen, die Befehlsgewalt in deinem Herzen? Denn das Herz des Menschen ist ja ein Thron. Die Bibel stellt es dar als Thron, der beim natürlichen Menschen, der Gott nicht kennt als seinen Herrn und Erlöser, von einem dicken Ego besetzt wird, dieser Thron. Und durch eine echte Bekehrung und Wiedergeburt wird das Ego entthront und Gottes Geist beansprucht den Herzensthron in dir, in mir. Aber wenn wir nicht wachsam sind, nimmt das Ego den Platz wieder ein. Es gibt mit Sicherheit keinen einzigen Menschen, der echt von Neuem geboren wurde und der sagen kann, von diesem Moment an war immer nur Gott, der Heilige Geist, auf dem Thron meines Lebens. Unser alter Mensch, der Sünde, das Ego, setzt alles daran, uns zu betrügen, hereinzulegen und wieder die Macht zu beanspruchen auf unserem Herzensthron. Und eines ist auch ganz sicher, der Heilige Geist wird nie mit Gewalt den Herzensthron eines Menschen besetzen. Nie. Ja, nehmen wir doch diese Fragen mit. Wir wollen hier das nächste Mal weiterfahren. Wir wollen sehen, wie sich das auswirkt, wie wichtig diese Frage ist. Wie sieht mein Herzenszustand aus? Wer sitzt auf dem Thron? Was tue ich, damit er, Christus, auf meinem Thron in meinem Leben sitzt? Es ist viel in unsere Verantwortung gelegt dazu. Wir wollen diese Gesichtspunkte der Wachsamkeit noch weiter betrachten das nächste Mal. Dazu gehören das geistliche Wachstum. Wenn jemand von Neuem geboren wird, ist er geistlich ein Baby. Und ein Baby hat die Eigenschaft, dass es wächst. Und wenn es nicht wächst, ist es sehr ungesund. Und wir alle, die wir uns Kinder Gottes nennen, wir sollten eine Entwicklung feststellen können in unserem Leben, dass wir geistlich wachsen. Und zu diesem ein weiterer Gesichtspunkt zur Wachsamkeit ist das Tun des Willen Gottes. Erkennen und tun des Willen Gottes, das ist ganz zentral, um wachsam zu sein. Und damit ist der ganze Prozess eines nächsten großen Themas, das mir sehr auf dem Herzen liegt, vorgegeben. Es ist der Prozess der Heiligung. Wir werden sehen, wie viel die Bibel darüber spricht und was damit gemeint wird. Und damit ist angesprochen die Veränderung oder Umgestaltung in das Wesen des Herrn Jesus Christus. Die Bibel spricht bei dieser Umgestaltung, wen wundert es, das griechische Wort Metamorphose. Metamorpheo. Und eben ein weiterer sehr wichtiger Gesichtspunkt zu der Wachsamkeit ist die Fülle des Geistes. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Beziehungsweise das geleitet werden durch den Geist Gottes. Also, wir haben wichtige Themen noch vor uns und ich bitte euch, nehmt diese Fragen mit. Ich bete um Entschlossenheit und ich danke allen, die mitbeten, um Entschlossenheit, dass wir zulassen, dass Gott unser Herz ausleuchtet, so dass wir selber unseren Herzenszustand erkennen, unseren wahren geistlichen Zustand vor Gott. Denken wir an Psalm 139, das möchte ich zum Schluss lesen. Das ist die Haltung von David. Darum ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er so aufrichtig gebetet hat. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, meinen Herzenszustand. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen. Wir wollen noch beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du unser guter Hirte bist unser Fürsprecher, der du jetzt bist zur Rechten des allmächtigen Gottes und dich dort für uns verwendest. Wir danken dir, Herr, dass du jedes von uns kennst, bis ins Innerste seines Herzens. Vor dir ist alles offenbar, lesen wir im Hebräerbrief. Alles ist offengelegt, unser ganzes Innerstes und Herz ist offen vor dir. Aber Herr, so oft wollen wir selber nicht sehen. Wie steht es wirklich in meinem Innern mit der Beziehung zu dem allmächtigen Gott, zum Retter Jesus Christus, zum Herrn Jesus Christus? Und wir täuschen uns etwas vor. Und wir leben in einer so ernsthaften Zeit. Dein Ruf kann jederzeit ergehen. Der Ruf der Posaune zur Entrückung der Deinigen. Und Herr, wir wollen bereit sein und wir wollen dich mit Sehnsucht erwarten. O Herr, ja, erforsche uns und prüfe unsere Herzen, dass wir verstehen können, wo wir stehen und was nötig ist, was wir verändern dürfen mit deiner Kraft. An dir liegt es nicht. Du willst jedes von uns bereit machen. Du willst jedes von uns durch und durch heiligen, so wie wir im Thessalonicher Brief schreiben, damit wir tadellos, ohne Flecken vor dir stehen werden. O Herr, hilf, dass wir uns diesen Fragen mit Entschlossenheit stellen. Gib Gnade und führe und leite ein jedes. Hilf, Herr, dass dein Wort, diese geistlichen Wahrheiten einen Einfluss haben in unserem Alltag, dass sie unseren Alltag prägen, Herr. Wir freuen uns, dass du uns das Leben gegeben hast. Wir freuen uns auf dich, Herr. Wir freuen uns nicht, was wir sehen und mit Schrecken erahnen, was über diese Welt, über die Menschen kommen wird. Aber wir freuen uns an dir und wir wollen unsere Zeit, unser Leben einsetzen nach besten Kräften, Herr, um noch dir zu dienen, deine Werke zu tun, Werke der Liebe an unseren Mitmenschen, Werke des Weitergebens deines Wortes, der Botschaft der Erlösung. Herr, stärke du ein jedes und hilf, Herr, dass wir erfüllt sein können mit dem Geist Gottes, mit der Kraft aus der Höhe. Amen.
Es passt gerade so gut, dass jeder, der möchte singen zu dem Gebet vom David, das wir gehört haben, im Psalm 139. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Herr Jesus, bleibe bei uns, möchten wir singen, das Lied 105. Bleibe bei uns und führe uns Schritt für Schritt auf deinen guten Wegen zur ewigen Heimat mit. Ja, wir stehen auf. Ich lese Johannes 21. Vers 25. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, Jesus, ja, wie wunderbar sind deine Werke und wie umfassend, Herr. Und ja, wir könnte das alles gar nicht beschreiben, Herr. Die Welt könnte das nicht fassen. Ja, Herr, aber wir dürfen hören, wie du wirkst, wie du handelst, auch wie du mit dem Ersten kommst. Ja, wie du gewesen bist, wie aber auch das Zweite kommen wird sein, in Macht und Herrlichkeit. Herr, lass uns ja, uns ausrichten auf das. Lass uns bereit sein, Herr. Ja, hilf uns, dass wir wachsam sein dürfen, dass wir nüchtern sein dürfen, dass wir unsere Sorgen stets auf dich werfen können und dass wir jeweils widerstehen können im Glauben. All diese Angriffe, die uns auch wieder werden Fallstricken sein in der kommenden Woche. Der Herr hilft, dass wir widerstehen können. Der Herr und Gott uns voran. Herr, wir möchten dich bitten, dass du mit uns kommst und uns einfach auch mit deiner Gnade umgibst. Amen. Amen. Schönen gesegneten Sonntag.